Ich hatte das Thema schon erwähnt. Heute also wollen wir uns in dieser Sitzung mit der aktuellen Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika auseinandersetzen. Deutschland im WM-Fieber und die schwarz-rot-geile Fußballparty. Was im Jahr 2006 erfunden und heuer fröhliche Umstände feiert, diese schwarz-rot-geile Fußballparty, sie geht weiter. Deutschland im Halbfinale, Bild mit der Überschrift Danke, ihr Helden, die FAZ mit der Überschrift Ein Team zum Träumen und so weiter heißen diese Überschriften. Die Botschaft sämtlicher Artikel fasst sich in Wort und Bild in dem Urteil zusammen, was für eine wunderbar normale, durch und durch natürliche Sache dieser Ausnahmezustand von 2006 ist, den Hunderttausende mit Fahnen und Schminke Deutschlands Straßen und öffentlichen Plätzen bescheren. Dieser damalige sogenannte Ausnahmezustand ist heutzutage kein solcher mehr. Er ist ganz normaler Kollektivbesitz aller guten Deutschen. Politiker und Öffentlichkeit waren damals schon begeistert. Endlich seufzten die stolzen Gastgeber, die Kanzlerin und andere Träger der Macht damals. Endlich ist das Volk so, wie es sein soll. Die Macher Deutschlands gaben sich freudig überrascht vom Eintreten des nationalistischen Rauschzustandes, dem großen nationalen Wir aus allen Rohren. Das ist der Patriotismus, den wir brauchen und bisher vermissen mussten. Gestern die Sonntagszeitung von der FAZ drückt sich dazu unter dem Titel Neue deutsche Werte folgendermaßen aus. Vor vier Jahren hat das Team dem Land schon spielerische Leichtigkeit im Umgang mit seinen Symbolen geschenkt. Damals hat Deutschland der Welt gezeigt, dass man mit diesem Land seinen Spaß haben kann. Zitat Ende. Massenhaft Nationalflaggen überall an Autos und Wohnungsfenstern in Nationalfarben, bemalte, in die Flagge gehüllte Idioten mit schwarz-rot-goldenen Socken sind heutzutage absolut keine Besonderheit mehr. Fanmeilen in den Innenstädten einrichten, um diese nationale Identität ein weiteres Mal anzuheizen, bestätigt und bestärkt durch den Mitfan beim Public Viewing, da lässt sich die Herrschaft nicht lumpen, dafür kann auch schon mal der Straßenverkehr zusammenbrechen, das findet jeder sympathisch, hat überhaupt nichts mit Nationalismus zu schaffen, ist doch bloß ein unschuldiges Sportereignis. Ein harmloses Vergnügen und dagegen sei doch nun wirklich nichts einzuwenden. So die landläufige Auffassung zu solchen Spektakeln, sowohl damals in 2006 wie heute. Endlich hätten auch die Deutschen wieder zur Normalität zurückgefunden, heißt es. Vorsicht, wollen wir hier warnen, dass die nationale Besoffenheit nahtlos an die letzte WM in Deutschland anknüpft und die Liebe zur Nation als die allernatürlichste und gesündeste Gemütsregung erscheint, halten wir keineswegs für harmlos, sondern für schlimm genug. Das Weltmeisterturnier in Südafrika nimmt Fahrt auf und kommt in die entscheidende Phase. Sämtliche Zeitungen und sonstige Medien widmen sich jeden Tag diesem internationalen Großereignis. Man kennt das ja zur Genüge, mit ihrem vereinnahmenden Wir ist jeder Deutsche aufgefordert, mit seiner Mannschaft zu fiebern und ihren Erfolg herbeizusehen und überglücklich zu sein, wenn Siege eingefahren werden. Und damit liegt die Journalie heute genauso richtig wie vor vier Jahren. Lauter lebende Nationalfähnchen wollen sie sein, die Leute sonst gar nichts mehr. Merk mal auf, lieber Hörer, wir fragen uns nicht erst seit heute, sind diese Leute noch ganz dicht? Nein, so die allgemeine Stellung und Stimmung dazu. Das sind liebenswerte Verrücktheiten, weil sie im Dienst einer guten Sache stehen. Und was ist die gute Sache? Klar, Deutschland vor. Aktuell führt die deutschen Bolzer die Vorrunde überstanden, die Engländer im Achtelfinale, die Argentinier im Viertelfinale geputzt und schon verfallen ansehnliche Bevölkerungsteile für Tage in eine besoffene Euphorie.
Gut, dem wollen wir mal eine etwas distanzierte Betrachtungsweise dieser Euphorie entgegenstellen. Internationale Großsportveranstaltungen, die sind ein zuverlässiges Aufputschmittel für den volkstümlichen Nationalstolz. Es gibt ja Leute, die finden sich selber besonnen, die haben diesen Spruch in die Welt gesetzt, der Sport oder der Fußball, das ist die schönste Nebensache der Welt. Ja, momentan scheint mir dieser Spruch sowieso vom Aussterben bedroht zu sein. Es ist ja auch schwer zu glauben, wenn man diesen ganzen Hype um diesen Kram da verfolgt. Es ist schwer zu glauben, dass das eine Nebensache sein soll. Mit Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen und solchem Zeug, da spendiert die Obrigkeit dem Volk die Gelegenheit, seinen Nationalstolz auszuleben. Oder, um genau zu sein, freischaffende Nichtregierungsorganisationen wie der Deutsche Fußballbund organisieren diese Dinger da. Ne? Aber was organisieren sie denn da? Dass man nur so zum Vergnügen, zum Deutschland-Fan mutieren kann. Deutschland-Fan, mal das Wort ausgesprochen, zum Fanatiker der Nation. Und die Nation hat ein Recht auf Sieg, auch wenn es der Fußball ist. Ich will mal folgende Anekdote zum Besten geben, um das klarzustellen. Ihr kennt ja noch den Sepp Herberger. Das war der deutsche Nationaltrainer der Weltmeistermannschaft von 54. Also sicherlich ein großer Geist. Den haben sie mal gefragt, was eigentlich die Faszination des Fußballs ausmacht, warum die Leute da hingehen als Zuschauer. Und da war die Antwort von Sepp Herberger: Die Leute gehen dahin, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den kurpfälzischen Tonfall so gut getroffen habe. Auf Hochdeutsch, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Naja, da bin ich der Auffassung, selten hat ein großer Geist schwerer geirrt. Die Faszination des Fußballs ist doch nicht der offene Ausgang. Eher im Gegenteil. Die Faszination des Fußballs ist: Die Zuschauer gehen dahin, weil sie meinen, sie haben ein Recht auf Sieg. Und zwar nicht bloß von den 11 bis 15 Sportgürteln, die da jeweils auf dem Platz herumhampeln, sondern ein Recht auf Sieg des eigenen Kollektivs. Des eigenen Kollektivs, in diesem Falle gleich das oberste der hier in Frage kommenden Kollektive, nämlich die Nation Deutschland. Recht auf Sieg, das ist das Suchtmittel sozusagen, mit dem der Fußball punkten kann. Selbstverständlich kommt es da nicht oder erst in zweiter oder dritter Linie auf ein schönes Spiel an oder dass die unseren wunderbar spielen, besser wie die anderen oder irgend so etwas. In erster Linie kommt es an auf Sieg und Triumph der eigenen Seite. Bitte sehr, erinnert euch halt mal an die WM-Historie ein bisschen zurück, anno 98, unter Trainer Ribbeck, glaube ich, war das gewesen. Da galten die unseren als Rumpelfüßler, nichtsdestotrotz das Recht auf Sieg lastete auch auf ihren Schultern. Und es ist gewissermaßen eine angenehme Zugabe oder Gratisgabe oder so etwas, wenn die deutsche Nationalmannschaft von 2010 auch noch ansehnlichen Fußball spielt. Also gewissermaßen ihr unbedingtes Recht auf Sieg auch noch durch ansehnliche Fußballleistungen gewissermaßen unterstreicht. Aber ein siegreiches Abschneiden der deutschen Elf, das ist das Recht des Kollektivs, was hinter ihr steht. Und ist dann auch die Pflicht der deutschen Elf. Die Fußballer, die sind dann ja gerade die Beauftragten für den Nationalerfolg auf diesem Sektor. Und entsprechend streng werden längst vor dem Turnier die nationalen Fußballhelden öffentlich überwacht. wird ihre Fitness, ihr Team und Kampfgeist sowie die Strategie des Trainers einer kritischen Beobachtung von schier jedermann unterzogen. Sollten sie ihre Pflicht zum Sieg verletzen und vor mindestens dem Viertelfinale ausscheiden, dann würde sich die Heldenverehrung an ihren Lieblingen im Normalfall ziemlich giftig retten. Deutschland ist dieses Schicksal ja bisher erspart geblieben. Infolgedessen kann man das entsprechende gerade an den Franzosen oder an den Briten nachvollziehen. Wenn sie mal verlieren, die schlichte Aussage, wir haben verloren, weil wir schlechter gespielt haben, die ist ums Verrecken nicht zu haben. Dass die Gegner auch Fußball spielen können und vielleicht besser, das wird stattdessen gnadenlos als Ausrede durchschaut, die unsere Fußballnation nicht akzeptieren kann. Dieses Anfeuern, Richten und Rechten, das mag unterhaltsam finden, wer will. Um Unterhaltung im landläufigen Sinn geht es offensichtlich nicht. Das größte Volksvergnügen seit langem ist kein Spaß, sondern ein ziemlicher Ernstfall in der Konkurrenz der Staaten und ihrer Völker.
Ja, Heinzel, du hast mir schon das Stichwort gegeben. Ihr habt jetzt einiges zum Fantum und diesem patriotischen Höhenflug der Massen gesagt. Jetzt hast du ja schon angedeutet, worüber sich zu reden an der Stelle unbedingt gehört. Und ich möchte jetzt nämlich mal darüber reden, was die Teilnehmernationen an einer solchen WM interessiert. Warum sie ihre Fußballlegionäre eigentlich dorthin schicken. Also, wenn sich Nationen getrennt von ihrer alltäglichen Konkurrenz um Geld und Macht zum Zeichen der Völkerverständigung im sportlichen Wettkampf engagieren, dann geht es in diesem Kampf um nichts, außer um die sportliche Ehre der Nation. Das ist nicht wenig. Es ist vielmehr das Prinzip des zwischenstaatlichen Verkehrs selbst, ausnahmsweise getrennt vom politischen und ökonomischen Stoff dieses Verkehrs. Deshalb sind Sieg oder Niederlage keine sportliche Angelegenheit, sondern Bewährung einer Nation oder eine Schande für die Nation, wenn sie verlieren. Andererseits ist diese Welt des Sports und Spiels für sich genommen unwichtig. Erst recht vergleicht man sie mit den politischen Machenschaften, mit denen die Regierenden ihre Sache wirklich vorantreiben. Beispielsweise, ob der Euro abschifft, ob unsere Jungs beim Kriegseinsatz in Afghanistan eine gute Figur und damit der deutschen Nation Ehre machen, ob Deutschland den Chinesen in puncto Exportweltmeisterschaft weiterhin Paroli bieten kann. Diese handfesten Zwecke, also die Hauptsachen im nationalen Vorankommen, sind bei solchen internationalen Spektakeln erstmal außen vor, nämlich jenseits vom sogenannten Guten, Wahren und Schönen. Das heißt, getrennt vom politischen Tagesgeschehen teilt die Nation dem Rest der Welt nochmals ihr Selbstverständnis mit, dass alle ihre Anliegen Respekt erheischen und dieser Respekt ungefähr für alles gilt, was sie als ihr Recht geltend machen. So haben die aberwitzigsten Formen deutscher Selbstdarstellung, das geht von Lena bis zu dieser Fußballweltmeisterschaft, Sinn und Bedeutung. Offenbar legt dieser Laden sehr viel Wert auf den Schein, er wäre etwas ganz anderes als ein ordinärer Gewaltapparat, der daheim eine Klassengesellschaft kommandiert und auswärts Reichtum an Land zieht. Also eine solche Sport- und Kulturnation will jeder Laden sein. So als wäre es mordsmäßig und enorm von Belang, dass jeder Dödel Schillers Glocke oder sonst einen Goethe vortragen kann. Also, eine solche Kultur- und Sportnation will jeder sein, weil ihm, also der Nation, das eine Güte bescheinigt, die jenseits profaner ökonomischer Kennziffern von Wachstum oder auch Arbeitslosenrate angesiedelt ist und Zuspruch verdient. Ja, und weil vom Glanz einer solchen Veranstaltung wie diese Fußball-WM auch immer eine gehörige Portion auf den Veranstalter fällt, kämpfen Nationen schon vor dem Ereignis, also vorher, um die besondere Ehre, schon wieder Ehre, die Weltmeisterschaft ausrichten zu dürfen. Die Entscheidung der FIFA über die Vergabe ist dabei fast so ein Theater wie die Papstwahl. Das Dabeisein alles, die Spiele also um nichts gehen sollen, dementieren die Nationen am schlagendsten selber. Man kann sagen, die spielen nämlich keineswegs miteinander. Insofern brauchen einen deren Empfindlichkeiten auf dem Feld der Ehre auch nicht zu wundern. Nochmals, das ist mir hier sehr wichtig, in allem, was Nationen einander in puncto Geld und Macht aufdrücken und abverlangen, fordern sie die Respektierung der eigenen Ansprüche durch die Gegenseite. Sie soll als Recht anerkennen, was sie selber sich bieten lassen muss. Der Zustand dieser Anerkennung ist der liebe Frieden zwischen den Staaten. Dem Ringen um die stets ungenügende, immer wieder bestrittene Anerkennung dessen, was die Nation ist und meint beanspruchen zu können, unterwirft sie von den obersten vitalen Interessen bis herunter zum letzten Blödsinn alles, was Gegenstand des Verkehrs mit ihresgleichen, also mit anderen Nationen, werden kann. Kunst, Kultur, die Küche, wie eben auch Sport und Spiel, werden Objekte der Selbstdarstellung der Nation nach außen, mit denen sie Ehre einlegt und Ehre einfordert. Mit all dem präsentiert sich ein Land der Welt, möchte renommieren und Respekt ernten. Und mitten im schönsten Feld von Sport und Spiel gelten dann haargenau dieselben Regeln wie sonst auch. Und dabei ist es die Aufgabe, Respekt und Verachtung unter einen Hut zu bringen. Das möchte ich mal an Beispielen verdeutlichen, was ich damit meine. Das erste Beispiel: Südafrika, das Gastgeberland. Es wird von allen Seiten unter die Lupe genommen. Die FAZ, sie schreibt, Zitat, hilft Fußball gegen Armut. Oder, was sie auch noch schreibt, wären menschenwürdige Toiletten nicht wichtiger gewesen als preisgekrönte Stadien. Oder, die FAZ, die WM-Rechnung kann nicht aufgehen. Soweit die FAZ. Südafrika gibt laut FAZ in diesen Zitatbruchstücken Anlass zur Sorge. Einer solchen Aufgabe wie das Ausrichten einer WM nicht gewachsen zu sein. Das macht eben da den Unterschied zwischen Nationen. Die einen können es sich leisten, mit einem Fußballturnier die Güte ihrer eigenen Politik und ihrer Politiker zu repräsentieren. Und die sind dann so großzügig, es Staaten aus dem dritten Glied durchaus auch einmal zu gönnen, sich an so etwas wie an einer WM zu versuchen. Wobei jetzt bezogen auf Südafrika Mitleid mit auswärtiger Armut auch sein muss, hat man ja gesehen an diesen Zitaten. Wenn sie dann schon nichts zu beißen haben, die Südafrikaner, hat man auch gehört, so sollte man ihnen doch zumindest ihre Vuvuzelas nicht wegnehmen, indem sie so viel Krach machen. Ein zweites Beispiel, wie ein Land beäugt und begutachtet wird, ist Nordkorea, das ja schon ausgeschieden ist, wie auch die Länder von Afrika. Der Spiegel, den möchte ich hier stellvertretend für alle zitieren. Der schreibt zu Nordkorea: Selbst bei der Weltmeisterschaft dringt so gut wie nichts nach außen. Sie sind das letzte Rätsel des Weltfußballs. Bei einem Misserfolg erfolgt wohl die Einweisung in eine Kohlemine, also dass die sämtlichen Spieler eingesperrt werden. Wo sie oben noch sagen, nichts dringt durch, sind sie sich aber ganz sicher an der Stelle, dass die ins Kohlebergwerk kommen. Ja, so geht es. Jeder gelehrige Staatsbürger versteht sofort, was für ein Fall Nordkorea ist. Schurkenstaat ohne Existenzberechtigung ist der Klartext. Auf jeden Fall auf der Liste von Regimes, die entmachtet gehören. Also im Nachhinein muss man sich ja fast wundern, dass Nordkorea überhaupt da zugelassen durfte, also dass sie überhaupt mitmachen durften, wo sie doch jetzt von allen Seiten mangelnde Eignung attestiert bekommen. Sogar dieser nordkoreanische Betreuer hat sich dadurch disqualifiziert, dass er gesagt hat zu den Journalisten, keine Fragen will ich zulassen, die nichts mit Sport zu tun haben. Ja, ausgerechnet sowas wird auf einer Sportveranstaltung denunziert. Also das spricht dann schon für sich.
Ja, also die Christel hat gerade erläutert, die Ehre der Nation nach außen ist die Überhöhung der wirklichen Konkurrenz, die diese Nationen einander machen, und deren Transformation in Rechte, die die Nationen untereinander geltend machen können, und auch deren Einhaltung durch die jeweils andere Nation sie sehr eifersüchtig wachen. Nach ihnen, so geht es jetzt weiter, nach ihnen ist die Selbstdarstellungskonkurrenz der Staaten ein Angebot ans Volk, sich für die Ehre der Nation einzusetzen und an dieser Ehre teilzuhaben. Wenn der Bürger zum Fan der Nationalmannschaft wird, ihren Sieg fordert und den Sieg mit Freudentänzen und Hohn und Spott für die Unterlegenen feiert, dann macht er sich als Individuum bis hinein in sein Gefühlsleben zum Teil des nationalen Ganzen und genießt dessen Erfolg, als ob's der eigene wäre. Diese Geisteshaltung, diese praktizierte Geisteshaltung, die geht mir schwer auf den Keks. Deswegen will ich jetzt mal probieren, eine hoffentlich einleuchtende Kritik daran vorzutragen. Erstens, dieses Denken in der einzigsten Kategorie Deutschland vor, erfüllt den Tatbestand des abstrakten Denkens. Es wird ja abgesehen vom Normalzustand der Nation namens Bundesrepublik Deutschland. Im Normalzustand der Nation namens Bundesrepublik Deutschland, da tun deren Insassen bekanntlich konkurrieren. Da ist ein heißes Gegeneinander auf allen Ebenen. Da konkurriert der Manager gegen den Manager, da konkurriert der eine Arbeitsplatzbedürftige mit dem anderen Arbeitsplatzbedürftigen, da konkurrieren die Schüler untereinander um die besseren Noten und so Zeug. Gegensätze allenthalben charakterisieren den Normalzustand der Nation. Und der Deutschland-Enthusiast sieht extra ab von all diesen Gegensätzen. Er sieht ab von den Gegensätzen zwischen den Klassen, von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wie das so schön heißt, und dass die sich ewig um den Lebensunterhalt streiten. Er sieht ab von Arm und Reich. Er sieht ab davon, dass es in diesem Laden ewig Leute gibt, die anderen Vorschriften machen. Und dementsprechend wieder andere, die zur Folgsamkeit gegen diese Vorschriften verpflichtet sind. Im sich einreihen in die nationale Unterstützerfront beim Fußball, im Erleben und im Zelebrieren der Volkseinheit, in der Feier des eigenen, überlegenen nationalen Kollektivs, darin besteht das, was die Teilnehmer an diesem Scheiß ein Vergnügen nennen. Auch diese höchst zweifelhafte Glückserfahrung machen diese Volksgenossen da nur jenseits des bürgerlichen Alltags, indem sie gegeneinander konkurrieren. Wenn sie keine Unterschiede mehr zwischen oben und unten, zwischen Arm und Reich kennen wollen, also alle Gegensätze zwischen Hartz-IV-Lern, Managern, Politikern und Rentnern etc. pp. Ignorieren, dann machen sie aus dem staatlichen Gewaltapparat und dem von ihm kommandierten Klassengegensatz ein Bild inniger Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Also zweitens, das Absehen von den tatsächlich die Gesellschaft und den Staat regierenden Gegensätzen ist zugleich ein Hinsehen auf. Denn was bleibt denn, wenn von allen gesellschaftlichen Unterschieden und Gegensätzen abgesehen wird? Ja, was bleibt dann übrig? Deutsch bleibt übrig. Deutsch. Und was ist Deutsch? Dafür gibt es nur eine vernünftige Bestimmung. Deutsch ist gleich. Das sind all die Leute, die derselben Staatsgewalt untertan sind. Eben dem Gewaltmonopol namens Bundesrepublik Deutschland. Das kennzeichnet im Ernst die Qualität des Deutschseins, untertan dieser speziellen Staatsgewalt zu sein. Von wegen, es wäre die gemeinsame Sprache oder irgend so Zeug. Das müsst ihr zum Beispiel mal beim Fußball den Engländern antragen und sagen, sie sollen mit Australiern, US-Amerikanern und Neuseeländern doch eine gemeinsame Mannschaft machen wegen Sprache. Vorsicht, aufgepasst, da geht euch der Engländer leicht an die Gurgel. Also, die Untergebenheit unter die deutsche Staatsgewalt ist das, was Deutsche zu Deutschen macht. Im Fußballfieber, wo abgesehen wird von den gesellschaftlichen Gegensätzen, um und hingesehen wird auf die gemeinsame Qualität Deutsch, da wird aber auch dieses Hinsehen auf die gemeinsame Qualität Deutsch noch total verlogen vollzogen. Es wird nämlich an der Stelle auch nochmal wieder abgesehen, und zwar vom Gewaltcharakter, der das Verhältnis von deutschem Gewaltmonopol und deutschen Untertanen prägt. Dass da die einen die Gesetze machen und die Gewalt haben, dass die anderen die Gesetze befolgen. Davon wird schon wieder abgesehen. Zugunsten der Vorstellung, das deutsche Volk ist eine einzigste Gemeinschaft. Das ist vielleicht eine Verdrehung, die hat es in sich. Weil man der deutschen Staatsgewalt ausgeliefert ist, weil man ihr nicht auskommt. Deshalb sollte es dazuhalten zu diesem Laden die schierste Freiwilligkeit sein. Also ich hoffe, ich habe klarstellen können, was für Verrücktheiten das Denken in nationalen Kategorien so mit sich bringt. Und was das für ein Hammer ist, wenn die Leutchen sich dafür hergeben und im buchstäblichen Sinne als lebendige Nationalfähnlein herumlaufen, die bloß noch eines in der Birne haben, nämlich Deutschland.
Ja, Heinz, du hast ja darauf hingewiesen, dass die Zwangsgemeinschaft da existiert. Von der wollen sie wohl offensichtlich jetzt lassen, sie wollen sie vergessen. Und damit das Gemeinschaftserlebnis eben Deutschland sich zuverlässig einstellt und Stimmung aufkommt, haben es die volkspädagogischen Herrschaften von Anfang an nichts fehlen lassen, was das Wir-Gefühl ihrer Fans beflügelt. Es wäre ja auch schade, wenn der nationale Rausch durch die begrenzte Anzahl der Schlachtenbummler in den Stadien Südafrikas befallen würde. Das ganze Volk soll feiern, die Spiele nicht isoliert vor dem heimischen Bildschirm betrachten, sondern in Massen zusammenlaufen und sich wechselseitig anheizen. Dafür hat man überall Großbildleinwände aufgestellt und Fanmeilen eingerichtet, wo die angetörnten Massen einen Sieg ihrer Mannschaft noch gar nicht fassen können, beziehungsweise eine Niederlage zu verdauen haben. Und was dann, wenn es ohne Schlägerei abgeht, beweist, dass wir auch verlieren können. Vor einer Leinwand stehen nun zigtausend Fans, die das Spiel gar garantiert nicht mehr sehen können und daher gleich ohne den Umweg des Sports zu der Sache kommen, um die es geht. Die Fans feiern ihr Fantum. Sie feiern Schwarz-Rot-Gold. Ihre schwarz-rot-goldene Maskerade, das Gekröle, die Anfeuerungsgesänge, die sie auch ohne Adressat begeistert skandieren und eben ihre Verbrüderung mit Gleichgesinnten. Nicht wenige der Millionen, die sich in den Partyzonen versammeln, bekennen, dass sie der Fußball gar nicht interessiert. Sie feiern einfach sich als Deutsche ihre unbedingte, grundlose, lautstarke Parteinahme für dieses Land.
Ja, es gibt ja aber auch noch die Fans der anderen Vaterländer und deren Helden und mit ihre jeweiligen Trainer Zug um Zug einpacken und heimfahren können. Die haben fertig. Und von Bild und ihren Lesern kriegen die noch ein paar Spottgesänge, ihre nationale Impotenz betreffend, mit auf den Weg. Ja, kann man ja ruhig mal sagen, was für Begriffe und Wörter, Beschimpfungen da fallen. Der Wayne Rooney von der englischen Mannschaft wird als Pitbull-Madonna bezeichnet in der Frankfurter Rundschau. Sein Trainer, ein Don-Zuchtmeister, Fabio Capello hingegen, unser Yogi, ist ein Fußballpädagoge. Und die Rundschau, Italien rechnet mit den Versagern ab. Konfus, blutleer, arrogant, wie abgestandene Buttermilch. Also, das ist die schöne Völkerfreundschaft. Von wegen unschuldiges Fußballvergnügen. Einer Nation, die im Bewusstsein ihres Rechts auf den Sieg des Turniers mitmacht und den Sieg verfolgt, der vergeht logischerweise der Spaß, wenn die eigene Mannschaft schon in der Vorrunde ausscheidet oder auch ein bisschen später. Weil sie die sportliche Konkurrenz mit dem Anspruch verknüpft hat, in ihr einen Beweis ihrer Erstklassigkeit zu erbringen, also diese Nation, ist das Ergebnis für sie eine Blamage. Und auch für die Fans. Und weil es für alle Beteiligten diese Bedeutung hat, sind sie sich einig, dass das schlechte Ergebnis, dass das bewältigt gehört und bewältigt werden muss. Nochmal ein aktuelles Beispiel. Das frühe Ausscheiden, das sogenannte Drama der französischen Equipe Tricolore. Wieder ein Zitat, ich weiß nicht mehr aus welcher Zeitung, aber da sind sich ja alle gleich. Frankreich schämt sich seiner Fußballer. Ihr Trainer und auch ihre ungezogenen Profis, also die Franzosen, die mussten sich vor dem Kultur- und Bildungsausschuss erklären, auch ihrem Präsidenten Sarkozy Rede und Antwort stehen, worauf letzterer sogleich eine Reform des französischen Fußballs angekündigt hat. Ja, so ist das mit dieser schönen, sogenannten schönen Nebensache der Welt und diesem unschuldigen Fußballvergnügen. Wir ziehen bis dahin folgendes Zwischenfazit. Der Kampf um nationale Ehre, Ehrerbietung und Ehrabschneidung, das ist die Kommunikation der Völker, wenn sie zur festlichen Gelegenheit in Kontakt kommen. Die Ehre des eigenen Kollektivs auf Kosten der Selbstachtung des anderen zu vergrößern, von den Fans zu fordern, Beleidigungen auf sich sitzen zu lassen, weil alles ja nur Spaß sei, Schlägereien, nachfolgende Versöhnung und Verbrüderung der stolzen Fanatiker ihrer Vaterländer unter ausgiebiger Respektbezeugung vor den nationalen Symbolen der anderen, ja und dann alles wieder von vorne. Diese Völkerverständigung ist allemal für Gewaltausbrüche gut. Zum friedlichen, freundlichen, weltoffenen Fest der Nationen lässt sich auch das ausgestalten, sofern genug öffentliche Gewalt vorrätig gehalten wird.
Gut, ich greife das Letzte gleich nochmal auf, um Folgendes zu erläutern. Die Erinnerung an 2006, als Deutschland selber das Veranstalterland der Fußball-Weltmeisterschaft gewesen ist und wo seit 2006 ein deutsches Sommermärchen stattgefunden haben soll und seit der Zeit angehimmelt wird. 2006, als wir der Veranstalter waren, ist gewissermaßen eine Etappe, ein Durchbruch in Sachen deutscher Nationalismus. Das lohnt sich, eigens nochmal darauf aufmerksam zu machen. Erinnert euch mal daran. Im Vorfeld von 2006, da sind noch ziemliche Bedenken geäußert worden. Bedenken in die Richtung, jetzt lädt Deutschland den Rest der Welt als Gast zu sich ein. Und in Deutschland gibt es, nicht bloß in Ostdeutschland, ganze Zonen, die für Ausländer als No-Go-Areas bezeichnet werden müssen. Also muss man nicht, wenn die Welt zu Gast bei Freunden ist, wie das damalige Motto geheißen hat, muss man dann nicht befürchten, dass diese auswärtigen Gäste Deutschlands eine auf den Deckel kriegen. Solche Bedenken sind ausgiebig gewälzt worden. Und siehe da, das deutsche Volk, die deutsche Bevölkerung in ihrer übergroßen Mehrheit, die hat das sowas von, also diese Befürchtungen, sowas von praktisch widerlegt. Die haben gefeiert, gefeiert, gefeiert bis zum geht nicht mehr und haben aus ihrem Nationalismus eine Party gemacht. Das war das Sommermärchen. Fröhlicher Patriotismus, gegen den keiner was haben kann, ist von unten vorgelebt worden und das ist von der deutschen Obrigkeit sehr begeistert aufgenommen worden, sozusagen als eine Widerlegung der deutschen Besonderheit, dass man wegen der unseligen deutschen Vergangenheit den Nationalismus auf Deutsch problematisieren muss und in langen Debatten davor warnen muss, dass er sich wieder so katastrophal auslebt wie seinerzeit. Da können die Vordenker von heute überhaupt gar nicht mehr anders, als sich von der allgemeinen Stimmung, vom Public Viewing her, zu genau dem aufrufen zu lassen, was sie auch mit ihren Problemdebatten beabsichtigt hatten. Zitat von dem damals noch bayerischen Ministerpräsidenten Stoiber von anno 2006. Zitat: Viel zu lange haben wir die Fahne und andere nationale Symbole den Rechten überlassen. Zitat Ende. Jetzt heißt es, auch den Nationalismus den Nazis zu entreißen. Zitat Süddeutsche Zeitung von 2006. Stolz auf Deutschland zu sein, ohne auch nur ansatzweise zum Nazi zu mutieren. Es geht. Zitat Ende. Schon bemerkenswert, Leute. Offensichtlich wissen die Autoren solcher Sprüche, in welcher Gesellschaft man da ist. Wenn man Deutschland vor in der Birne hat. Wie soll dieses Deutschland vor sich eigentlich noch unterscheiden können von dem Spruch Deutschland über alles? Wenn Nationalismus pur die Tagesordnung bestimmt. Da fühlen sich dann natürlich auch die 150%igen Deutschen vom rechtsradikalen Milieu ganz in ihrem Metier. Und wenn diese Gefahr besteht, dass der offizielle deutsche Nationalismus dem offiziellen Deutschland von rechts außen geklaut wird, da hört beim heutigen deutschen Vorstand der Spaß dann auf. Eine nicht bestellte und nicht funktionale Privatgewalt, die wird bekämpft. Und zwar mit der ganzen Amtsgewalt, die Deutschland zur Verfügung steht. Und indem die Rechtsradikalen mit dem bezeichnenden Argument ins Abseits gestellt werden, sie sind eine Schande für Deutschland. Naja, wenn das gelingt, wenn die Rechtsradikalen nichts putzen, dann sind die Rechtsextremen sogar noch für was gut. Denn wenn deutsche Nationalanhänger nicht sind wie Nazis, dann ist ihr Nationalismus unverdächtig und gut. Also, wenn die Parteilichkeit für die Nation und ihren Triumph dem heutigen Deutschland gilt, nicht dem damaligen, dann kann doch nichts mehr schlecht dran sein. Zumal sie weltoffen auftritt. Die Unbedenklichkeit des patriotischen Wohlfühlens, das mit dem Nationalismus, den man einmal für gefährlich hielt, einfach nichts zu tun hat. Den beweisen erstens alle Formen des Gastgebernationalismus, der im Land der Fußball-Weltmeisterschaft von 2006 blüht. Hier setzt man seinen Stolz nicht nur in den Sieg der eigenen Mannschaft, sondern auch ins Gelingen des Mega-Events, bei dem die Augen der Welt auf das effiziente, reiche, gastfreundliche Deutschland gerichtet sind. Und schon wird das gelobhudelt. Zitat von 2006, in dem Falle von Frau Renate Künast von den Grünen. Zitat: Ganz Deutschland jubelt schwarz-rot-gold und Freunde aus aller Welt feiern mit. Die deutsche Flagge ist der Ausweis der Gastgeber. Kommt her, wir zeigen euch, wie schön Deutschland sein kann. Zitat Ende. Also diese farbige Kriegsbemalung, die ist eine Art Ordnerbinde der Gastgeber und selbstverständlich kein Nationalismus. Den nächsten Beweis liefert das Ereignis selbst, an dem sich die nationale Welle entzündet. Tatsächlich, es sind sportliche Wettkämpfe und kein Krieg. Die Neger werden nicht geklatscht, sondern sogar noch zu einem Bier eingeladen. Die Mehrzahl der Fans kann doch allen Ernstes Spiel und Leben noch unterscheiden. Nach dem Abpfiff hören sie mit ihren Macht-sie-fertig-Parolen auch mal wieder auf und wenn nicht gleich, dann immerhin nach ein paar Stunden Freuden- und Schmähkorso. Erstaunlich viele Deutsche präsentieren sogar die Fähnchen anderer Nationen, tauschen Trikots, fordern nicht nur, sondern erweisen auch anderen nationale Ehre. Mancher Liebhaber findet den modischen Patriotismus so unanfechtbar, dass er ihn gar nicht mehr entdecken kann. Zitat, in dem Falle aus dem Spiegel von 2006. Angeblich gibt es einen neuen Patriotismus des Herzens, eine Liebe zum Land, die sich im Fahnenschwenken und in Deutschland Deutschland rufen zeige. Wer aber im Land rumreist, wer in den Stadien ist und wer sich vor den Großleinwänden rumtreibt, hat eher den Eindruck, dass die große Masse einfach nur feiern will. Die Fahne oder das Trikot ist weniger Ausdruck von Patriotismus als von Partywillen. Zitat Ende. Es ist heiß, dass gefeiert wird. Das soll dementieren, was da gefeiert wird. Die Lockerheit soll das neue Markenzeichen des deutschen Nationalismus sein. Also weil der deutsche Nationalismus jetzt nicht mehr mit Stiefeln und Marschmusik auftritt, deswegen soll er gleich klasse sein und unanfechtbar. Naja gut, der Spiegel ist vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, indem er mit dem Feierwillen gleich gar nicht mehr entdecken will, was da gefeiert wird. Naja, aufgepasst, dass über Party machen die Sache nicht in den Hintergrund ist, auf den die Party doch ausgerichtet ist. Naja, der damals noch Bundespräsident Köhler lobt die schwarz-rot-goldene Massenbegeisterung, die sich überhaupt nicht in einer Party erschöpfen darf. Durch sie sieht er das Land von einem alten Leiden geheilt. Zitat Köhler vom 19. Juni 2006. Dass jetzt ein Fahnenrausch durchs Land geht, würde ich als Hinweis werten, dass sich das Land weiter normalisiert, dass man jetzt unverkrampft auf seine Nationalfahne zeigt und sich mit ihr schmückt. Das sollten wir doch gut finden. Zitat Köhler, Ende. Ja, also, das ist ein Ding, das bisschen Zurückhaltung in Sachen nationaler Präpotenz, die man sich in Deutschland nach Hitler mal auferlegt hatte. Das war demzufolge unnormal, eine Verkrampfung und Selbstverleugnung. Bedenklich, lernten wir 2006, ist nicht Nationalismus, sondern seine Bremsung und Relativierung. Jetzt erst haben sich die Deutschen ganz dazu befreit, sich zu geben, wie sie wirklich sind, und sich fühlen als quasi natürliche Nationalisten. Sie müssen sich nicht mehr verstellen, wie frühere Political Correctness es noch verlangt hat. Auch die Deutschen brauchen und haben ein Recht auf unrelativierten Nationalismus. Sie selber sind in ihrer Lockerheit auf den Public Viewing Partys die Kronzeugen dafür. Das ist der Besitzstand seit 2006.
In der Tat, Heinz, in 2006 war das feiernde deutsche Volk ein unbestrittener Sieger der damaligen WM in Deutschland. Mit seinem allseits gelobten, unverkrampften Patriotismus hat es sich das Volk quasi von der Anklagebank von wegen unseliger Vergangenheit einfach weggesetzt und drüber weggesetzt. Heute wollen die Maßgeblichen in Politik und Öffentlichkeit noch vor jedem Viertel-, Halb- oder Finale einen zusätzlichen Absolutely Winner ausgemacht haben, nämlich unsere Jungs, unsere Fußballnationalmannschaft. Dazu die FAZ vom 20.06. Einer Mannschaft mit 11 Spielern, deren Wurzeln in andere Länder und Kontinente reichen, ist es in diesen Tagen auch gelungen, ein anderes Bild zu entwerfen als jenes, das sich Deutschland und seine Migranten sonst oft voneinander machen. Die Nationalspieler mit türkischen, tunesischen, polnischen, bosnischen, ghanaischen oder nigerianischen Elternteilen oder Geburtsorten verkörpern in der Nationalelf neben der sportlichen auch eine kulturelle Bereicherung, die im deutschen Alltag oft unter den trüben Arbeitslosigkeitsstatistiken verschwindet. Und weiter in der FAZ. Den Özils, Kediras, Kakaos gelingt es nicht nur mit spielerischer Leichtigkeit auf dem Platz an die deutsche Gesellschaft anzudocken. Sie nehmen die Integrationschance, die sich ihnen bietet, vielmehr ganz bewusst und offensiv an. Und dann auch noch in einem Interview mit der FAZ hat der Mittelfeldspieler Kakao zum Besten gegeben. Also Kakao. Ich denke, dass in unserer Gesellschaft oft gute Vorbilder fehlen. Leute, denen es mit viel Arbeit und Leidenschaft gelungen ist, nach oben zu kommen. Es ist nicht einfach, für niemanden, aber es ist möglich. Ach so, soll man sich jetzt denken, dass alle Emigranten zu gut bezahlten Fußballern werden, oder was? Andere Publizisten und Politiker begrüßen den endlich gesundeten Nationalismus, indem sie den Fehler dieser Gesinnung geradezu offen aussprechen und ihre Leistungen für den Staat mit einiger Übertreibung rühmen. Das geht an mit einem Lob der Integration der Einwanderer. Manche der deutschen Türken zum Beispiel, sie sind nicht gerade willkommen, zur Assimilation aufgerufen, am Einbürgerungstest scheiternd. Manche der Türken haben weder vor noch nach der WM einen Grund, sich zu diesem Gemeinwesen zu bekennen. Jetzt tun sie es. Sie zeigen die deutschen Flaggen am Auto, an der Dönerbude und in ihren Wohnungsfenstern. Das ist Integration. Da sagt jeder Hut ab. Nichts hat sich für sie verbessert, aber sie liefern das geforderte Bekenntnis unaufgefordert, ungezwungen, glaubwürdiger als jeder Test es prüfen könnte. Heinzel, willst du vielleicht dazu noch irgendwas sagen? Oder?
Nee, dann würde ich ganz gerne mal, weil du hast ja die Integration jetzt der Einwanderung aufgegriffen. Ich glaube, dass es mindestens genauso wertvoll ist, die Integration der sozial abgeschriebenen Unterschicht, wie die betrachtet worden ist. Ich zitiere da auch mal von 2006 aus dem Spiegel. Zwischen mehreren tausend Fans steht Joachim Erfurt, ein hagerer, kranker Mann von 45 Jahren mit eingefallenen Wangen und einem wild wuchernden Vollbart. Er ist einer der Unentwegten, der Verzweifelten, die immer noch gegen die Zumutungen des globalisierten Deutschlands demonstrieren. Aber er ist nicht glücklich über seine Zugehörigkeit zu dieser Gruppe. Er empfindet sie als Zwangsgemeinschaft, die ihm vom deutschen Staat aufgezwungen wurde. Erfurt würde gern Teil von etwas anderem, etwas Positivem sein, aber er weiß nicht von was. Und so kam es erst einmal auf die Leipziger Fanmeile, kaufte sie eine Tröte, blies hinein mit seiner halben Lunge. Joachim Erfurth scheint ein wenig verwundert zu sein über seine Verwandlung vom Kritiker Deutschlands zur Werbefigur Deutschland. Doch er fühlt sich gut. Er ist ein bisschen angekommen. Also so der Spiegel damals in 2006. So sieht das Dazugehören aus, dass die Hartz-IV-Klienten jederzeit haben können. Wenn sie sich einfach nicht mehr darum kümmern, wie Deutschland mit ihnen umgeht, wenn sie konsequent ignorieren, dass sie von allem, was Leben heißt, ziemlich ausgeschlossen sind, und wenn sie nur noch bei den Deutschlandfans einreihen, dann sind auch sie im Volk aufgenommen und angekommen. Nochmal ein Zitat im Spiegel. Während der Dauer des Turniers interessieren sich Hartz-IV-Empfänger, Investmentbanker und Intellektuelle für dasselbe. Im Jubel sind die Grenzen der sozialen Herkunft verwischt. So will die Nation ihre Unterschicht und überhaupt ihre ganze Klassengesellschaft.
Ja, man kann da sogar noch eins draufsetzen. Die Herrschaft selber, die scheint auf ihre Weise eine Ahnung zu haben von der Nützlichkeit der nationalistischen Denkungsart beim Volk, von deren Nützlichkeit für die Herrschaft wohlgemerkt, also zum Schaden der Beherrschten. Ein Zitat von Frau Bundeskanzlerin Merkel: Ja, Deutschland ist ein Sanierungsball. Wenn ich aber die Begeisterungsfähigkeit der Menschen bei der Weltmeisterschaft sehe, dann ist mir nicht bange, dass wir auch diese Herausforderung meistern werden. Zitat Ende. Tja, könnte ich die Preisfrage aufwerfen, von wann ist dieses Zitat? Ich will selber die Antwort sagen, das Zitat ist vom 20.06.2006, könnte aber haargenau so gut vom Juli 2010 stammen. Erstens, die Sanierungsnotwendigkeiten Deutschlands, entnehme ich dem, sind 2006 und 2010 gleichermaßen vorhanden und sie gehen 2006 wie 2010 gleichermaßen auf Kosten der normalen Leute in diesem Scheißladen. Und ich konstatiere, die Bundeskanzlerin, die baut gewissermaßen 2006 genauso wie 2010 darauf, dass Nationalismus so etwas wie eine nationale Produktivkraft ist in Sachen Wegstecken von wirklichen sozialen Enttäuschungen und Schäden, eine Produktivkraft im Namen von Deutschland, von der Nation, von der alle abhängen, das eigene Schicksal ganz aufgehen zu lassen in dem, was diese Nation mit einem veranstaltet. Die Sanierung des Staatshaushalts und die anderen, die Armut vergrößernden Reformen, die müssen ja wohl gelingen, wenn die verordneten Opfer von den Geschädigten aus Liebe zu Deutschland gerne erbracht werden. Ungefähr sowas sagt die Frau Merkel 2006 und 2010 schon wieder. Alle Zeitungen vermerken, dass während des WM-Taumels sehr geräuschlos die größte Steuererhöhung in der Geschichte der Bundesrepublik durchs Parlament gebracht wurde, nämlich 2006 die Mehrwertsteuererhöhung. Damals meinte der Spiegel, Zitat, vermutlich könnte die Bundesregierung gerade auch die Mehrwertsteuer verdoppeln und kaum einen würde es interessieren. Zitat Ende. Damit will der Spiegel keineswegs so etwas anklagen wie ein Ablenkungsmanöver oder so etwas, mit dem die Bürger zu ihrem Schaden hinters Licht geführt werden. Ganz im Gegenteil. Der Spiegel und die ganze sonstige Öffentlichkeit, die wünschen sich, so sollte es immer laufen. Und so könnte es laufen, wenn das Volk die Vaterlandsliebe, die es bei der Weltmeisterschaft beweist, auf Dauer zeigt. Und noch das vielfach geäußerte Bedauern, dass der wunderbare Ausnahmezustand der Fußballverrücktheit nach Ende der Weltmeisterschaft ja wohl wieder aufhören wird, noch dieses Bedauern bekennt, wie sich Regierung und Öffentlichkeit das Volk wünschen, besoffen vor Nationalismus? Ohne Rücksicht auf sich selbst? Zu allem bereit? Was Deutschland verspricht? Und zwar auf allen Feldern, auch auf denen, die wirklich zählen im wirklichen kapitalistischen Leben. Das ist ein sachlicher Hinweis, ein sachdienlicher Hinweis an Herr und Frau Normalbevölkerung. Also am liebsten möchte ich auf diesen ganzen Public Viewing Areas und Kneipen und so weiter, möchte ich da so ein Blepperle einbringen, wie auf den Zigarettenschachteln, obwohl das ja immer nichts hilft. Jedenfalls auf dem Blepperle würde dann draufstehen: Vorsicht, Achtung, Nationalismus ist schädlich, gefährdet Ihre geistige Gesundheit und Ihre praktischen Interessen.